Herzlich willkommen bei Kölsch, Klüngel und Kamelle, dem Kölner Podcast von und mit Alexander und Daniel über ihre Geschichten aus der schönen Domstadt am Rhein.
Schönen guten Buongiorno hier am wunderschönen Decksteiner Weiher. Der Nebel liegt über dem Wasser. Die Schwänzchen machen die Schwäne in die Höhe. Nein, andersrum. Und wir haben früh morgens, gerade vor 10 Minuten war es noch stockdunkel. Und und jetzt sind wir wieder da.
Guten Morgen, lieber Daniel. Alex. Alles gut bei dir?
Natürlich. Ja? Fang an.
Es ist voll warm, habe ich gerade überlegt. Das hast du in deiner Einleitung total vergessen. Wir haben ja überlegt und haben für uns festgestellt, dass wir nicht nur karnevalistische Gäste mitnehmen wollten und wollten ja mal so ein bisschen...
Auch mal richtige Gäste mitnehmen.
Mal richtige Gäste und ein bisschen Kölner Köpfe, habe ich das ja irgendwann mal genannt, mitnehmen. Und wir haben heute einen Gast hier, der ist eigentlich der Hüter der Tradition in dieser Stadt, wenn ich das mal fast in meinen Worten so sagen darf. Die Hüterin, ja genau, die Hüterin, denn sie leben nachweislich seit 1709 in dieser Stadt und haben auch ein ganz besonderes Business. Sie sind nämlich Parfümeure, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen, und nicht nur Napoleon Bonaparte, sondern auch die großartige Sissi waren ihre Kunden. Sissi. Und ganz, ganz viele Königshäuser. Wir freuen uns sehr, dass wir die Luise Farina heute mitnehmen dürfen. Hallo und guten Morgen, liebe Luise.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, da zu sein. Ich glaube, es gibt keine anderen zwei Menschen, mit denen ich um 8 Uhr morgens hier um den Weiher spazieren würde.
Und wir haben dir noch nicht mal dafür bezahlt. Du machst echt freiwillig.
Genau, die Temperatur macht es jetzt doch erträglicher als erwartet, als ich gedacht habe, okay, am 10. Dezember draußen spazieren im Dunkeln. Naja, aber...
Romantisch.
Das ist sehr romantisch, genau.
Wenn es nicht so warm wäre, ich schwitze jetzt schon.
Ja, ich auch mit meinem lustigen Mantel. Nein, es macht uns sehr stolz, dass wir dich heute hier dabei haben. Schon wieder, den letzten Podcast hatten wir auch Mädels dabei. Und jetzt haben wir eine junge Managerin. Stell dich doch kurz selber in kurzen Worten vor, damit die Leute, die in Asien sind, obwohl die kenne ich wahrscheinlich noch eher als sie in Düsseldorf. Stell dich doch kurz vor.
Ja, genau. Also, mein Name ist Luise Farina. Ich bin Vertreterin der 9. Generation an Parfümeuren bei uns im Familienunternehmen. Farina, falls es irgendwer nicht kennt aus dem Kölner Geschichtsbuch.
Nein, jeder kennt das. Jeder.
Was man allerdings
lernen
kennen
Kinder
sollte.
Doch in
genau, das,
in
ich hoffe, das steht im Lehrplan. ist die älteste Parfümfabrik in der Welt und wir sitzen eben seit 316 Jahren mittlerweile in Köln gegenüber dem Jülichsplatz. Daher kommt auch unser Firmenname, der sehr, sehr lang ist. Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz in Köln.
Ein lustiger Name, finde ich.
Ein sehr nerviger Name, wenn es um Bewirtungsbelege geht, weil die jedes Mal kotzen, wenn ich sage, ich brauche eine Firmenrechnung.
Kenne ich nicht. Ich habe auch so einen bescheuerten Namen.
Ja, genau. Und ich bin in Köln aufgewachsen natürlich, habe hier Chemie studiert, dann bin ich ins Ausland mal 2 Jahre, habe da Parfümerie studiert und ein bisschen BWL noch, leider, oder zum Glück, wie man es nimmt, und bin dann bei uns direkt nach dem Studium ins Familienunternehmen eingestiegen, das ist jetzt 2 Jahre her, und ja, habe seitdem viel umgekrempelt, so viel zu mir.
Umgekrempelt.
Boah, Chemiestudium, das genau. Ist aber auch schon... eine ganz starke Nummer, ne? Da muss man jetzt ja richtig intelligent sein. Das wäre jetzt nichts für uns beide hier.
Ne, wir sind raus.
Was Chemiestudium, was hat das jetzt mit Parfüm zu tun?
Genau.
Jetzt ich als Doofmann.
Also Düfte sind tatsächlich, sind Chemie. So einfach ist es runtergebrochen. Wir haben natürlich eine sehr romantische Seite, wo es um viel Kreatives geht, um Komposition und Geschichten und die Sinne. Aber am Ende muss das eben auch alles chemisch stabil sein und nicht allergen, darf nicht miteinander reagieren. Und so ist das gekommen, dass eigentlich mittlerweile alle Parfümeure die ein gewisses Level erreichen wollen und eigenständig arbeiten wollen, erstmal ein Chemiestudium absolvieren.
Davon gibt es gar nicht so viele. Ne? Ich habe gelesen, dass es eigentlich weltweit nur 2000 Parfümeure gibt. Ist das richtig?
Warte, der Satz, es gibt mehr Astronauten als...
es gibt mehr Astronauten als Parfümeure. Genau. Ne?
War ich erstaunt, als ich das gelesen habe.
Also das wird in Parfümeurskreisen immer gesagt. Ich weiß nicht, was die Astronauten so erzählen. Deswegen hat da jetzt keine Evidenz.
Müssen wir den Alexander Gerst mal fragen. Den könnte man ja auch mal mitnehmen. Ist ja auch Kölner, ne?
Ja.
Meines Wissens.
Gerade um die Welt fliegt. Ja.
Jetzt hast du gesagt, du hast Chemie studiert, okay, das fand ich nicht so, den Trigger, den hast du bei mir gesetzt, als du gesagt hast, du hast Parfümerie studiert. Parfümerie. Wo macht man das?
Genau, das habe ich in Paris bzw. Versailles draußen am Schloss studiert. Da ist eigentlich ja in Europa die einzige Uni, wo man das machen kann. Es gibt noch so eine Schule in Südfrankreich, das ist aber rein auf Französisch und ich wollte eben auf Englisch studieren und da bot sich das da an und das war...
Toll. War die in Grasse? Ich habe gelesen, dass du in Grasse studiert hast.
In Grasse habe ich mal an dieser französischen Schule habe ich mal einen Sommerkurs gemacht, tatsächlich.
Ah, okay.
Während dem Chemiestudium habe ich da so einen 6-wöchigen Kurs gemacht. Das war auch sehr schön. Aber ich sag mal, Grasse ist ein Ort, da möchte man sehr gerne im Sommer mal 6 Wochen sein, aber bitte nicht zwischen Oktober und Februar.
Okay.
Und da war eben Versailles mit der Nähe zu Paris einfach attraktiver. Und die Uni ist auch viel internationaler, weil sie eben auch einen englischsprachigen Teil hat. Und das war sehr, sehr schön.
Jetzt ist das, wenn man da an dieser Uni studieren möchte, mit dem Nachnamen Farina wahrscheinlich einfacher, als wenn ich Manek oder Rau heiße und sage, ich möchte jetzt Parfümerie studieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da hunderte Menschen wie an einer normalen Uni oder... Einfach aufgrund der Zahl der Parfümeure sehr gering und sehr elitäre Auswahl.
Genau, also das ist ein bisschen wie im Kölschen Klüngel, würde ich sagen. Man weiß schon so ungefähr, wer da rumläuft. Sind auch einige traditionsreichere Familien bzw. auch Firmen, wobei das ja bei den Firmen...
Douglas.
Genau, nein. Bei den Firmen genauso wie in Köln ist sowas wie Galant oder so, wurde dann irgendwann eben aufgekauft, also ist nicht mehr in Familienbesitz. Die Familie Nicolai hat sich dann wieder selbstständig gemacht. Also da sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr lange im Business sind, auch wenn die dazugehörigen Firmen nicht mehr da sind oder nicht mehr bei der Familie. Und die Uni an sich, also wir waren 40 Leute in der Klasse, also es ist deutlich kleiner, es ist so eher so ein Privatuni-Charakter, auch sehr verschult, also bist wirklich von morgens bis abends da, ist ein intensiver Kurs, aber es sind halt auch alles Leute, die Bock haben und wer das macht und sich so spezialisiert, der zieht das auch durch, also da war jetzt keiner, der angefangen hat und dann nach einem halben Jahr gedacht hat, oh, ist doch nichts
für mich. Ich sauf doch lieber,
sondern das ist dann ja auch mit einem gewissen Investment auch in Form von du ziehst da hin etc. Verbunden und da reinzukommen, also ich bin einfach reingekommen, aber ich habe mich auch normal beworben. Den Namen kannten die mit Sicherheit.
Ich wollte gerade sagen, wäre seltsam, wenn nicht,
ja,
oder?
Ja, okay, genau. Aber wenn da jemand hingeht, der weiß ja auch, was er will. Ne? Also da ist er jetzt nicht auf so eine Idee zu kommen, das ist ja nicht normal. Ne? Also ich wusste immer, dass ich Gastronom werde und das wollte ich machen. Aber wusst du als Kind auch schon, hast gesagt, so, Papa, ja, ich will ich auch machen. Oder wurdest du ein bisschen dahin gedrängt?
sagen wir es mal so, ich wollte immer selbstständig sein, ich fand Düfte immer unfassbar toll und ich hätte nie im Leben das nicht gemacht, weil es meinem Vater wirklich das Herz gebrochen hätte. aber ich habe nie so aktiv, also es war nie eine aktive Entscheidung, das war eigentlich immer klar. Und jetzt rückblickend bin ich sehr, sehr froh, weil ich bin wahrscheinlich dafür gemacht. Also es macht eine große Freude. Ich mache den Job sehr, sehr gerne. Ich bin gerne in Köln, bin aber auch gerne mal unterwegs.
Wer nicht?
Genau, aber ich muss auch sagen, ich freue mich auch, dass ich dann doch beruflich relativ viel rumkomme und mal rauskomme und eben viel in Städte wie Paris, Mailand, London. Jetzt gerade war ich ja in...
Genau, ich wollte gerade sagen, du warst so gerade auf einer halben Weltreise.
Genau, jetzt gerade war ich zwei Wochen lang in Japan.
Boah.
Da sind wir in Tokio gestartet, dann über Osaka nach Kyoto.
Mit dem
Shinkansen, genau. Oh,
Shinkansen,
das ist ein superschneller Zug. Jetzt fragt mich aber nicht, wie schnell. Das
nee. 511 km/h.
Also
manche Sachen weiß ich halt.
Ja, genau.
Das war jetzt geraten. Ich dachte, ich klug Scheiße machen.
Ich glaube, es ist, ja, ich habe keine Ahnung.
Aber Japan, ja, super. Und dann?
Also genau, und da haben wir dann eben quasi die Marke. Wir haben zwar früher schon mal in Japan verkauft, aber ist dann irgendwie, wie das immer ist, auch mal eingeschlafen, je nachdem, was gerade geopolitisch so los ist. Und für mich, ich hatte dieses Jahr im Februar auf der Messe eine Japanerin getroffen, mit der ich lustigerweise vor 5 Jahren während dem Chemiestudium diesen Kurs in Graz gemacht habe. So klein ist die Welt und so viel wird geklüngelt. Und die sagte, ja, hä, wie kann das denn sein? Ihr seid gar nicht in Japan, das ist so eine tolle Brand. Und die Japaner lieben auch eben Tradition, sind auch so den Deutschen gegenüber sehr offen. Das hast du im Ausland auch nicht immer. Gerade so in Frankreich oder so. Da ist es, da tun wir eigentlich immer so, als wären wir Franzosen und sagen, ja, hier, Napoleon war ja auch unser Kunde. So kommen wir dann da rein. Aber... genau, und dann war das so ein bisschen so eine, ja, das war gar nicht so eine strategische Entscheidung, sondern haben wir gedacht, okay, let's go. Und haben die Messe geplant, also die Distributeurin, die nimmt dann das Management vor Ort alles in die Hand. Ja, und dann bin ich hingeflogen, die Produkte habe ich vorher hingeschickt und wir haben viel und kräftig Eau de Cologne an die ganzen Kaufhäuser da verkauft.
Ja, krass. Das heißt, die bestellen jetzt und dann musst du einen Container schicken.
Container sind es noch nicht, aber Paletten. Mhm. Das ist sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand, wie man sich das so vorstellt. Mhm. Ist natürlich auch ein Gefahrgut. Also Düfte sind ja größtenteils
Alkohol.
Das heißt, man hat eigentlich nur Probleme damit.
Ja.
Aber ja. Genau. Nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr schön und freue ich mich sehr, dass wir das gemacht haben. Und es war auch einfach für, also persönlich eine ganz spannende Reise, viel Inspiration. Also die Japaner sind ganz wundervolle, detailverliebte Menschen. Das ist auch also ganz anders als bei den Chinesen, so vom Kaufverhalten. Chinesen haben wir sehr, sehr viele hier in der Kölner Innenstadt als Touristen, die eben bei uns kaufen. Deswegen haben wir auch immer eine chinesisch sprechende Mitarbeiterin im Laden, also 7 Tage die Woche.
Weil ihr ja ein
Duftmuseum haben.
Ein Duftmuseum, genau. Deswegen dürft ihr auch sonntags offen haben.
Deswegen haben wir auch sonntags offen, genau. Ja. Also das Museum ist sonntags geöffnet.
Deswegen können die Chinesen bei euch auch geldlos werden.
Ja, die können.
Und
genau.
Müssen nicht mit dem 4711 nach Hause fahren.
Genau so ist es. Eigentlich tun wir hiermit was Gutes, das sehe ich genauso.
Das war, das haben wir zum Beispiel gemerkt, jetzt am Toten Sonntag habe ich gesagt, ey Kinder, komm, der Papa hat Lust auf Raclette, wir fahren zum Dom. Ja, nix, war alles zu. Der einzige Laden, wo 100 Millionen Leute vorstanden, war euer Laden. Und das fand ich witzig, deswegen bin ich darauf gekommen. Ich hatte dich ja mal danach gefragt. Also es ist ein Museum und Museen dürfen sonntags geöffnet haben.
Genau, und eben auch der dazugehörige Shop, was natürlich... Für uns dann auch entscheidend ist. Und um noch einmal auf die Japaner und die Chinesen zurückzukommen, also die Chinesen sind, denen erzählt man einmal kurz runtergebrochen die Geschichte, das ist ähnlich wie bei den Amerikanern und die sagen, okay, mega, 6 Duftkerzen, 3 Seifen, 18 Düfte nehme ich mit und so ist das dann immer ein relativ schnelles Geldverdienen.
Mhm.
Bei den Japanern ist das mehr so wie bei den Deutschen. Also es ist sehr beratungsintensiv, dann überlegen die ganz genau, dann kommen die nochmal 3-mal wieder und am letzten Tag der Messe sagen sie dann, ja okay, wir nehmen mal 10 Stück und gucken mal, wie es läuft. So, und dann läuft das aber sehr kontinuierlich an. Also okay. Die bleiben dann auch dabei und sind dann eigentlich sehr treue Kunden und bestellen jetzt wirklich auch immer wieder. So ist das bei den Deutschen auch. Also wir haben viele Stammkunden. Wenn man die dann einmal gewonnen hat, dann quasi dreht sich das Rad. Aber bis man die gewonnen hat, ist es ein langer Weg. Ja.
Den wir vielleicht ja hier mit dem, mit dem Interview antriggern können, weil es ist ja kurz vor Weihnachten und tatsächlich ist es ja nicht erforderlich, nach Japan zu fliegen, um euch auf der Messe zu treffen. Man kann ja auch eure Produkte nicht nur im Stammhaus und Duftmuseum, sondern man kann ja überall in Deutschland. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ich habe dann irgendwie mal gegoogelt, den Onkel Google gefragt. Mhm. Ne? Und dann kam raus, dass man ja Farina wirklich auch an vielen Online-Sachen und Apotheken und sowas beziehen kann. Ne?
Genau, also die, also wir haben auch einen ganz neuen Online-Shop eingerichtet. Den habe ich dieses Jahr eröffnet. Also wenn ihr online bestellt, dann bitte bei uns direkt. aber genau, wir haben in ganz Deutschland eigentlich in jeder Stadt so ein, zwei Standorte. Manchmal ist das eine Apotheke, manchmal sind das auch so Sachen wie Schlösser von unseren Kunden. Also ich war jetzt gerade auch in Brühl, Schloss Augustburg. Die verkaufen auch ganz kräftig. Das ist ja das Schloss, wo Clemens August gelebt hat, der einer auch unserer besten Kunden war und eigentlich fast so viel Eau de Cologne wie Napoleon verwendet hat.
Da müssen wir gleich drüber sprechen.
Genau, der sehr ausgiebig darin gebadet hat. Und so sind das so verschiedene Trigger. Also es ist natürlich ein sehr leichter, unaufdringlicher Duft, der sowieso viele Menschen anspricht. Also es gibt, das ist das Schöne beim Eau de Cologne, es gibt durchaus Menschen, die natürlich sagen, okay, ich will irgendwie was sehr Extravagantes, was sehr Schweres. Das ist der Duft überhaupt nicht. Aber wenn ich einfach was Frisches, Leichtes, was so eine gewisse spritzige Aura gibt, dann passt das eben bei uns gut rein. Und dadurch eignet sich das auch besonders gut als Geschenk. Man kann da nämlich nichts falsch machen. Genau.
Ja, wer noch keine Ahnung hat, was er schenken soll, es gibt nur ein Produkt, was ich empfehlen kann.
Jetzt habt ihr, oder deine Familie, deine Vorfahren sind 1709 nach Köln gekommen, als aus Italien habe ich mir irgendwie irgendwo zusammengezogen. Ist richtig, ne?
Genau, also der Johann Maria Farina, der war...
Dein Ur-Neunfach-Großvater?
Ja, genau. Also ich sage immer, weil ich weiß nicht, wie viele Urs, ich sage immer einfach, ich bin die neunte Generation, er war eben die erste, genau. Und der ist aus Italien, aus Santa Maria Maggiore, aus dem Valle Vigezzo, das ist da die Gegend, also Norditalien, über Mailand, nach Köln gekommen. Köln war damals schon eine ganz renommierte Handelsstadt, also sind viele Italiener zu der Zeit hier hingekommen, um eben Waren zu vertreiben, auch damals schon Gastronomien zu eröffnen.
Und wegen der lecker Mädchen bestimmt.
Und wegen der lecker Mädchen, genau. Ja. Und er hat sich dann hier niedergelassen, beziehungsweise ist zu seinem Bruder in den Laden eingestiegen. Der Bruder hatte einen Laden, der französisch Kram verkaufte. Französisch Kram war alles an so Luxus-Galanterie-Waren. Also Seidentücher, Schokolade, Papiere, also so, wie man das manchmal aus so Filmen kennt, wo so die Mädchen ihre Bänder oder so gekauft haben. Das war das Geschäft und er ist dann eben da eingestiegen mit als Parfümeur. Und hat,
er war schon Parfümeur
er,
da.
Er war Parfümeur, der war sehr interessiert in Duft und Ölen und Extraktion von Ölen.
Klassische Ausbildung gab es ja damals
genau,
nicht.
Genau, das gab es nicht. Das war alles so ein bisschen Learning
Hast
by Doing.
Hast du selbst angeeignet.
Genau, und war ja auch bis dahin sehr vermischt immer mit dem Apothekerzweig. Also davor waren Düfte eigentlich etwas, was dir ein Apotheker für so eine heilende Wirkung mal angemischt hat, persönlich. Aber es gab halt nicht eine Kreation, die dann x-mal vertrieben wurde, sondern da wurde immer einfach, oh ja, nehmen wir ein bisschen Rose, nehmen wir ein bisschen hier und das wurde zusammengemischt.
So wie meine Schwiegermutter, die mischt auch immer irgendwas zusammen und sagt das halt, aber das riecht halt nicht.
Ja, gut.
Aber wenn es hilft, Alex.
Wenn es hilft, genau. Und er hat dann eben als, im Gedanken an seine italienische Heimat, einen Duft kreiert, den er beschreibt als einen italienischen Frühlingsmorgen nach dem Regen. Mit Orangenblüten, Bergamotte, Zitrone, Limette und den Blüten und Kräutern seiner Heimat. So schreibt er das in einem Brief an seine Familie in Italien. Und da schreibt er dann außerdem, zu Ehren meiner neuen Heimat, Köln, Cologne, nenne ich den Duft Eau de Cologne.
Ah, so nämlich, also Wasser, ne? Aus Köln, ne?
Wasser
aus wunderbar,
Köln.
Weil ich brauche meine lustigen Zettel, die meine Tochter mir geschnitzt hat, wo ich was draufgeschrieben habe, brauche ich gar nicht, weil du das genau meine Fragen schon beantwortet hast.
Ja, sehr gut.
Das ist wunderbar, das freut mich sehr.
Und aus dieser Zeit gibt es quasi so überlieferte Dinge, wie diesen Brief oder sowas, denke ich. Gibt es, glaube ich, im Duftmuseum zu sehen oder wie ist das?
Genau, also im Duftmuseum gibt es eine Auswahl an Dokumenten zu sehen. Der Großteil der Dokumente, weil wir haben sehr viel, das sind 300 Meter Archivregale.
Oh.
Die liegen im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv in, wo ist das denn, in Köln?
Ist egal.
Da am Stadtrand, genau. Sag ich mal.
Hoffentlich wird da keine U-Bahn gebaut.
Ja, ich hoffe, da wird keine U-Bahn gebaut. Nein, aber das muss ja, so altes Papier muss in speziellen Räumen liegen, wo das eben
wegen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, muss alles passen, genau.
Etc.
Illuminati. Ja. Da müssen die im Vatikan auch in so einen Raum der
ja, wo du gerade Illuminati sagst, da fällt mir auch das Parfum als Film ein. Ne?
Ja, der Patrick Süskind war ja auch bei unserem Archiv und hat recherchiert für seinen Roman.
Krass.
Ja, genau. Mit dem war mein Vater in einem engen Austausch damals.
Ach, crazy.
Mhm.
Und das finde ich geil. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich fand den Film total crazy.
Ja, der Film unterscheidet sich ja auch noch mal deutlich vom
Buch, ne?
Ja, würde ich
aber ich lese ungern, weil Lesen gefährdet die Dummheit und ich muss ja meine Dummheit erhalten.
Das finde ich sehr, sehr schlau von dir. Das finde ich super.
So, dann war 1709. Gibt es denn auch aus der Zeit, ich meine, man sagt ja nicht umsonst Kunden, Königshäuser, Sisi, Napoleon hat bei euch eingekauft oder regelmäßig gekauft. Gibt es da auch irgendwelche Sachen, wo man heute, ja, Fotos ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es ja eine Zeichnung oder sowas.
Genau, nein, wir haben alle Original-Bestellscheine und Korrespondenz. Das ist ja zu der Zeit wirklich alles über den Briefweg gelaufen. Und dadurch ergeben sich auch diese 300 Meter, weil wir eben jede Bestellung nach erfassen können. Das ist noch nicht alles digitalisiert, kostet ein Heidengeld und Aufwand.
Aber da ist schon die Vision da, zu sagen, das digitalisieren wir, damit man es auch...
Auf jeden Fall. Damit man es auch nutzen kann, weil ich muss auch sagen, da hat mein Vater ein extremes Inselwissen. Wenn ich was wissen will, frage ich ihn so unter Motto, war der mal bei uns, und dann zieht er irgendwo aus dem Regal einen Brief. Ich habe da nicht so den Überblick. Ich habe natürlich auch noch nicht so viel Zeit da reingeblickt.
Alles hat seine Zeit, sage ich.
Alles hat seine Zeit, genau. Aber wenn es ein bisschen schneller geht, wenn die KI mir das zusammenschreiben kann oder ein Verzeichnis macht, dann wäre ich da doch ganz dankbar.
Ist das so, dass man in so einem Traditionshaus, jetzt hast du KI gesagt, ihr überliefert ja die alte Tradition und bewahrt sie auch, weil ihr ja auch das Geheimnis belüftet oder bewahrt, ne, so muss man ja sagen. Wie ist das, so ein Traditionshaus in die Neuzeit, ist ja auch falsch, aber in die KI-Zeit, nehm ich mal den Begriff, zu führen? Jetzt hast du gesagt, in den letzten 2 Jahren hast du schon viel für dich erreicht.
Und du hast eine Berufsbezeichnung, die heißt nämlich Head of Innovation and Development.
Genau.
Richtig?
Genau so ist es.
In Traditionsunternehmen heißt das musst du uns
erklären.
Das ist die
gleiche Frage, was du jetzt haben wolltest.
Ja, genau. Das musst du uns erklären. Wie ist das so vereinbar?
Wo stand das? In LinkedIn stand das drin wahrscheinlich, ja. Ich bin reingegangen und so ist das allerdings eigentlich bei jeder Generation.
Wie lange bist du jetzt drin?
2 Jahre.
Also 2 Jahre,
genau,
ne?
2 Jahre.
Ja.
Dann habe ich mir alles angeguckt und wie das so ist nach ein paar Jahren. Jeder macht immer was anders und dann bleibt das natürlich erstmal so, weil es gut funktioniert, auf dem Stand stehen.
Ist haben wir völlig, immer so gemacht.
Haben wir immer so gemacht und ist auch völlig legitim. Ja. Ich will da auch gar keinem was vorwerfen, weil ich glaube, wenn ich mal 60 bin, denke ich mir auch, Kinder
so
können hier ja jetzt alles umwälzen, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Genau, und ich hatte eben das große Glück, dass mein Vater mich mit offenen Armen empfangen hat und gesagt hat, das weiß ich noch ganz genau, du bist in der kreativsten Phase deines Lebens, das müssen wir jetzt nutzen. Und
geiler Satz.
Auf geht's. So. Und ja, das habe ich dann gemacht. Dann haben wir komplettes Rebranding gemacht, also das Logo ein bisschen schicker, die Verpackung neu aufgesetzt, die Glasflaschen, alles aber trotzdem im historischen Stil. Also wir sind da nicht wie andere Firmen, die dann eine Marktstudie starten. Ich habe dann doch relativ viel Zeit im Archiv verbracht, mir eben alte Muster angeguckt, alte Flaschen, alte Formen, alte Farben. Das Rot ist wieder ein bisschen dunkler geworden. Und so haben wir sehr dezent, aber doch sehr umfangreich alles einmal überarbeitet. Und der nächste Schritt war dann eben, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen natürlich in Social Media mehr machen. Das haben wir überhaupt gar nicht bespielt zu der Zeit. Habe aber dann auch direkt gesagt, okay, bevor ich da großen Sound erzeuge, muss natürlich der Online-Shop irgendwie schick sein. Ja. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich viele Leute erreiche und dann gehen und dann die auf meine Seite und dann denken
da
die,
ist nix.
Oh Gott, das was heißt, ist das denn?
Erst den Online-Shop gemacht und dann gibt er Gas mit Social Media, was ich auch mega gut finde, weil mir das täglich mehrfach vorgeschlagen wird.
Ja, sehr gut.
Also,
ich das sage ist, nun, wer es einmal anklickt, ist der in der ist Falle.
Der ist in der Falle.
Der, genau. Also Farina Cologne auf Instagram. Einmal eingeben. Genau, und dann habe ich also beim
Aber angenehm. Es gibt ja Firmen, die gehen mir auf den Sack. Ja. Und bei euch ist es jetzt einfach, es ist immer wieder, man sieht was. Und natürlich auch schön unterschiedlich, auch diese Kurse und so, da können wir gleich noch zukommen. Und ich finde es sehr interessant und auch den Film, wie alles entstanden ist, habe ich mir tatsächlich, was ungewöhnlich ist,
ja.
Weil in diesem neumodischen Internet, die Leute gucken ja nur 15 Sekunden und den habe ich mir dann also doch komplett angeguckt. Ja.
Genau, und dann habe ich also genau beim Produkt gestartet, dann den Online-Shop, dann haben wir dieses Jahr auch noch inspiriert von dem Stil, den der Laden hatte in den 20er Jahren, den kompletten Laden bei uns umgebaut. Also es ist jetzt alles, es sieht trotzdem sehr, sehr schön aus, weil so die Idee, die ich hatte oder immer noch habe, war immer zu sagen, das muss irgendwie der modernen oder für die moderne Zeit passen und für uns ansprechend sein, aber trotzdem muss der Kunde natürlich das Gefühl behalten, er hat dieselbe Flasche in der Hand wie Goethe oder Beethoven und geht noch in denselben Laden. Und das ist so von der Ästhetik her der oder vom Gesamtkonzept eben die Idee, die wir hatten und umgesetzt haben. Und ja, jetzt komme ich zu dem anderen Punkt, Alex, um dir wieder die Frage zu ersparen. Ich hatte dann, als ich angefangen habe, natürlich auch viel Zeit im Laden und am Kunden verbracht, beziehungsweise habe das natürlich während der Schulzeit und im Studium auch immer viel gemacht. Also ich habe ja immer da mitgearbeitet, war mit meinem Vater auf Messen und war eben auch am Wochenende viel im Laden und habe im Verkauf gearbeitet. Und wir haben ja unser wunderbares Duftmuseum, was mein Vater und meine Großmutter ins Leben gerufen haben. Im Jahr 2001 hatte das eröffnet. Wo die Gäste eben über die sehr lange Geschichte erfahren, etwas riechen. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist sehr, sehr schön, aber wie wäre es mal mit mitmachen? Und
genau. Schöne Idee.
Genau, ja. Daraus ist dann eben unser Farina Atelier Eau de Cologne entstanden, ein Raum neben dem Museum, aber trotzdem ist das im historischen Stammhaus. Wir sind auch seit 316 Jahren wirklich im selben Haus in Köln. Und
Grüße da, auch an Olli von Köln Couleur, dass er den Weg freigemacht hat für dieses wunderbare, wunderbare
Atelier.
Atelier.
Für das wunderbare Atelier. Und da die Räume haben wir dann eben auch dementsprechend hergerichtet, dass unsere Kunden jetzt in so zweistündigen Workshops sehr angeleitet in kleinen Gruppen von meinen Mitarbeitern. Also die hatten 3 Wochen Schulung und sind sowieso schon im Museum alle seit Jahren beschäftigt. Also die wissen schon einiges über Düfte und Duftkomposition. Und da kreiert man eben seinen ganz persönlichen Duft. Also man riecht sich durch die verschiedenen Familien merkt so, was mag ich überhaupt? Man wird erschrocken sein, wie viele Leute denken, ich mag blumig und sie meinen eigentlich fruchtig. Ja. Oder ich mag holzig und eigentlich meinen sie was ganz anderes. Und so ja, schnuppert man sich da durch und nimmt dann eben seinen eigenen 50 Milliliter Duft auch mit nach Hause. Und das hat im Juni gestartet. Genau, im Juni hatten wir so einen kleinen Soft-Launch und dann ging das ab Juli online und ist eigentlich seitdem total gut gebucht.
Ja, also wie oft macht ihr das am Tag? Und das kann man wahrscheinlich dann auch online buchen.
Genau,
richtig?
Genau.
Wie unsere Kegelbahnen immer noch nicht. Aber ja.
Schöner Vergleich.
Genau, das ist ein guter Vergleich. Naja, die Saison unterscheidet sich vielleicht ein bisschen, in der man das macht. Kegeln, obwohl Weihnachten Kegeln ist.
Nee, jetzt jetzt wäre das super. Wär perfekt. So ein Seminar da. Das müssen wir übrigens mal machen, Alex.
Ja, was kostet sowas?
129 Euro pro Person.
Aber du hast ja auch noch deine 50 Milliliter.
Ja, genau.
Also wenn ich hier mein Zeug kaufe, da bezahle ich aber mehr für 50 Milliliter.
Genau.
Ich bin ja auch so ein Duft-Tiny und habe ja auch, das haben wir ja mal zusammen.
Eine sehr große Sammlung hast du.
Am Abend in unserem Garten haben wir ja mal meine ganzen Sachen da runtergeholt. Und da warst du ja erstaunt, was ich da alles habe. Ne?
Genau, da war ich sehr erstaunt. Und Saskia hat eine ähnlich große Sammlung wie du. Also ihr seid ein sehr guter Parfumhaushalt.
Aber wenn wir kommen, machst du natürlich für uns persönlich dieses.
Wenn ihr kommt, mache ich es für euch persönlich, ne? Und euch lade ich natürlich auch dazu ein. Oh. Also das ist an der Stelle, spreche ich das aus. Aber ich glaube,
wir zwei Düfte mehr kaufen,
bei
Alex.
Bei unserem Terminkalender im Dezember, glaube ich, vertragen wir das auf den
Januar. Ja, und dann direkt auf nach Karneval. Aber dann machen wir es wirklich.
Das habe ich letztens gedacht. Wie furchtbar ist es eigentlich in Köln? Alle ganz Deutschland alles sagt, ich bin so gestresst wegen der Weihnachtszeit. Und ich denke mir, ihr
die Entspannungszeit.
Wir haben, bei uns ist ein nahtloser Übergang und eigentlich habe ich schon ein Karnevals-Event und überhaupt gar keine Zeit mehr. Also,
es gibt ja eigentlich immer nur Zeiten in Köln. Ja. Nee, ich kann jetzt nicht, weil machen wir nach Weihnachten.
Ja.
Ja, und dann, machen wir jetzt Termin. Nee, machen wir nach Karneval. Ja, können wir jetzt Termin machen? Nee, machen wir nach Ostern. Ne? Und so geht das ganze Jahr und deswegen kommen die Termine.
Dann ist ja schon Tanz in den Mai.
Dann ist erstmal genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, auch bis es auf Karnevalszeit eingegangen. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, wir wollten nicht so extrem wieder über Karneval sprechen, aber hier landet man ja immer bei Karneval.
Ja, und ich wollte auch sagen, ihr habt auch gesagt, ich bin nicht so aus dem Karneval. Ich habe ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin die einzige Person, die zwei Großväter hat, die Prinz Karneval war.
Boah.
Oh.
Das zählt zwar nirgendwo sonst was, aber in Köln sage ich das jetzt
zählt das
mal.
Was.
Nee, ich meinte auch gar nicht, dass du nicht so viel Karneval. Wir wollten nicht so viel Karneval machen und wollten doch mehr auch, ich sag mal, mitgehende Gäste haben, die auch noch was anderes zu berichten haben, außer Karneval. Und da bist du natürlich prädestiniert, finde ich jetzt. Also ich glaube auch sagen zu können, dass noch nie bis zur Hälfte so war, dass wir uns noch mal nach Fragen umgucken mussten. Außer der Alex, der will sich noch mal absichern, ob die Dina auch die richtigen Fragen aufgeschrieben hat.
Ja, das aber das ist so ein richtig Fragen lockerer hast Flow schon, hier. Hast du schon fast alles, ich kann das alles wegschmeißen, weil das alles schon besprochen wurde. Aber der Titus hat noch gefragt, was denn dein persönlicher Lieblingsduft ist?
An Duftöl? Oder an Duftöl?
Ja, womit sprühst du dich ein?
Also ich trage sehr oft Essenzen tatsächlich. Okay. Also ich nehme oft einzelne Essenzen bei uns aus dem Atelier und sprühe die auf die Haut und probiere mal, wie die sich so über den Tag
entwickeln,
weil mir das dann eben wieder bei der Kreation neuer Düfte hilft, wenn ich dann Sachen zusammenpasse. Und wenn ich arbeite, muss ich auch wirklich ehrlich sagen, trage ich gar nicht so viele Düfte, weil ich ja viel mit der Nase arbeite und das dann
irritiert, ne?
Irritiert, genau. Und abends trage ich dann auch oft unsere neuen Düfte. Wir bringen ja im Frühling, wahrscheinlich im Mai, gucken mal, April ist das Ziel, aber kommt ja immer noch mal was dazwischen.
Karneval.
Auch, genau, Karneval kommt dazwischen und Ostern und Weihnachten. Bringen wir auch 6 neue Düfte raus, an denen ich jetzt schon seit 2 Jahren eigentlich arbeite. Also es war ein sehr langer Prozess und auch die habe ich dann immer wieder getragen und überlegt, okay, wie entwickelt sich das, was macht man dann nochmal anders? Und ja, so ist das mit meinem persönlichen Duft.
Das heißt, das wäre auch die nächste Frage. Hast du einen eigenen Duft, der dann vielleicht, oder wie würde er heißen? Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht. Und gibt es den schon zu kaufen? Nein, ne? Wahrscheinlich
genau,
noch nicht.
Genau, den gibt es noch nicht zu kaufen.
Aber du bist gerade dran.
Ich bin dran. Die Düfte stehen. Das sind 6 Düfte.
Luise Edition.
Genau. Dagegen habe ich mich gewehrt. Mein Name steht nicht drauf, aber vielleicht unterschreibe ich ihn. Genau, das werden 6 Düfte, die inspiriert sind von den Inhaltsstoffen der Eau de Cologne und aber auch der Geschichte des Eau de Cologne. Also wir haben ja sehr, sehr viele Geschäftsbeziehungen nach Graz beispielsweise gehabt, nach Süditalien gehabt, wo wir unsere Zitrusöle bis heute her beziehen. Und da haben wir uns verschiedene Geschichten überlegt und die eben in einen Duft jeweils übersetzt.
Männer.
Für Männer und Frauen.
Das heißt, es gibt 9 Düfte?
Nein, 6 Düfte. 6. Unisex Düfte. Wobei der ein oder andere, würde man klassisch sagen, ist eher maskulin oder ist eher feminin. Weil florale Sachen dann oft als feminin abgestempelt werden. Frischere, zitrische Sachen als maskulin, so ist das.
Ist das noch so wie früher, wie du jetzt gerade sagst, maskulin? Feminin, also mir wird oft nachgesagt, dass ich so eine Affinität für gewisse Dinge habe. Ich würde auch einen femininen Duft tragen oder einen pinken Mantel tragen oder sowas. Das ist völlig aufgeweicht. Ne? Ist das nur in Deutschland so?
Nein, das ist überall. Und man muss auch sagen, das ist eine Erfindung der 20er Jahre. Also das Original Eau de Cologne von Farina ist ja auch ein Unisex-Duft. Den haben sowohl Sissi als auch Napoleon, sowohl Queen Victoria als auch Beethoven getragen. Und es war eigentlich auch immer so, bis dann Coco Chanel kam, Chanel Nummer 5, und gesagt hat, das ist ein Duft nur für Frauen. Die Reaktionen waren dann Düfte nur für Herren. Und dann hat sich das.
Diskriminierend, ja.
Genau, und dann hat sich das mal 100 Jahre so verirrt. Dann sind alle irgendwie auf den Zug aufgesprungen. Aber. Eigentlich, ich sehe das komplett wie du und ich werde auch nicht sagen, der ist für Männer und der ist für Frauen, sondern das ist die Komposition.
Jeder, wie er will,
und
ne?
Trägt doch jeder den er will.
Genau.
Also,
macht ja auch jeder, was er will.
Macht ja hier auch jeder, was er will.
Kann man auch zu euch kommen und sagen, hier, ich habe so einen besonderen Wunsch, oder gab es mal ganz dubiose Wünsche, dass einer kommt, der sagt, hier, mach mal einen Duft, der soll nach reicher alter Mann riechen.
Ja. Das kann man in einem Einzelseminar gerne machen.
Der ruft morgen an. Reicher alter Mann.
Ja, das können wir machen.
Ja, aber so für Leute in der Midlife-Phase. So
das heißt,
das ist
so,
natürlich.
Die, sagen, die gehen zu den 18-Jährigen und dann sagen die, oh, der riecht aber wie reicher alter Mann.
Ich sag mal, das ist viel Interpretationsspielraum. Also ich glaube, so, da hat jeder, gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Düfte.
Das heißt, jetzt kommt der reiche alte Mann und sagt, wir machen wie hieß das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen.
Eau de Cologne?
Nein,
ein Atelier.
Im Atelier komme ich, buche mir einen Termin. Wir mischen das so zusammen, wie ich das gerne möchte. Dann wird das natürlich aufgeschrieben, welche Anteile da reinkommen. Und dann könnte der jetzt nach Hause fliegen wieder und ruft aus London die Luise an und sagt, schick mir nochmal 500 Milliliter.
Genau, also bisher machen wir das tatsächlich nur im Seminar, aber wir haben jetzt einige, die das anfragen. Also die haben ihre Komposition, die wollen das wieder ausgemischt haben. Das geht noch nur so auf Zuruf.
Mhm.
Aber das möchte ich eigentlich auf Dauer, dass es richtig online auch möglich ist.
Finde ich stark, weil
guck mal, wie individualisiert. Ja schon, aber eigentlich haben wir das jetzt kreiert.
Ja.
Jetzt habe ich,
hab ich einfach angerufen, hier, hätte gern das, pop,
ja, oder ein Online-Kundenkonto.
Die schmieren das zusammen und zap, fertig.
Ja, jetzt hast du gerade Roboter gesagt. Mischen das Roboter?
Nein,
jetzt noch nicht. Ich rede ja jetzt von in 10 Jahren.
Nein, aber dann verliert das ja auch die Exklusivität, finde ich.
Also ja, also,
ja nicht erzählt.
Genau. So denke ich natürlich nicht, hier so halsabschneiderisch.
Das heißt jetzt, die Düfte, die entwickelt werden, da sitzt die Luise im Keller bei einem guten Glas stillem Wasser mit Musik, oder wie läuft das ab? Wie hast du deine konzentrierte Phase, wo du sagst, boah, jetzt muss ich mich mal hier hinsetzen oder ich will mich jetzt hinsetzen, weil ich jetzt Bock habe, was zu machen?
Also ich bin generell, aber egal an was ich arbeite, ob es Steuern oder oder Düfte sind. Ich bin eine totale Nachteule. Also ich komme manchmal so um 22 Uhr nochmal für so 4 Stunden in eine sehr produktive Phase. Bei den Düften ist es tatsächlich so, das kann man immer nur so phasenweise auch für ein paar Stunden. Also du kannst dich nicht hinsetzen und 8 Stunden im Labor riechen, weil das schafft die Nase nicht. Du riechst dann machst du das eine halbe Stunde, dann trägst du mal was auf, dann gehst du mal raus, dann kommst du wieder zurück. Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess.
Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe vorgestern bei unserer Nikolausfeier bei meiner Mama, habe ich 2 Stunden Reibekuchen gemacht. Und ich habe 2 Stunden diesen Reibekuchen-Gestank in der Nase gehabt. Und ja, ich möchte jetzt die nächsten 17 Jahre keinen Reibekuchen mehr essen und nicht mehr riechen. Und meine Klamotten habe ich auch
Hunden
direkt weggeworfen.
Um die Ecke, die so Duft-Riechhunde, die ja auch nur das eine gewisse Zeit lang können. Aber ist schöner Vergleich, Alex.
Ja, ja nee, aber ist ja, ne? Wie gesagt, du sagst ja auch, man kann nicht ewig da sitzen.
Irgendwann ist Schluss und dann wird der Geruchssinn auch, weil die Rezeptoren quasi voll sind mit Duft, dann
da wäre auch direkt meine nächste Frage, welche Zutat würdest du mal gerne verwenden? Traust dich aber nicht. Reibekuchenöl,
genau.
Da gibt's sowas, was du mal gedacht hast, ach komm, ich mach jetzt mal was total Geisteskrankes, aber das will ja keiner kaufen. Oder vielleicht doch.
Oder vielleicht doch, ja, also ich glaube, ich bin da relativ konservativ. Ich bin da, glaube ich, sehr klassisch. Also es gibt ja mittlerweile sehr viele so sehr starke Gourmand-Gerüche, dass du eigentlich Kirsche, Schokolade, Reis teilweise. Also Reis haben wir auch bei uns im Atelier, wenn man was experimentieren möchte. Oder Leder. Gut, Leder ist ja auch eher eine klassische. Aber ich bleibe da so im Eau de Cologne-Metier und fühle mich bei meinen Zitrus und floralen Noten ganz wohl.
Gibt es einen Duft, über den du ungern sprichst und am liebsten vergessen würdest, oder seine Hausnummer?
Ach so, 4711. Ich spreche da gerne drüber. Ich habe da, ja nur gute Dinge zu sagen.
Ja, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Das war nur
ein. Mich interessiert an der Stelle schon, wie viele Chinesen steigen nach ihrem Köln-Besuch in den Flieger und haben ein kleines Fläschchen 4711 in der Tasche, in der Vision, jetzt eine richtig tolle Geschichte aus Köln mit nach Hause zu nehmen, obwohl es eigentlich Farina ist.
So zahlenmäßig kann ich das leider nicht beantworten. Ich sag mal, die sind ja
zu
auch...
Zu viele, ne?
Zu viele, genau. Also, nein, es kommen auch... Genau, die bei uns waren, die kennen dann die Geschichte, die bleiben dann auch meistens bei uns. Und mittlerweile haben wir gerade so bei den Asiaten das Glück, die sind in ihren Social Medias, das heißt alles ein bisschen anders. Das ist ja nicht Instagram und TikTok, sondern die haben wie sonst was. Und da haben wir viele, die eben zu uns kommen und dann auch über uns berichten, sodass sich das da immer mehr verbreitet, ohne dass wir das jetzt aktiv pushen, aber ich meine, es ist ja schon so, deswegen ich kann ein paar Worte dazu sagen, weil es ist immer eine Frage, die Leute auch interessiert. Es ist ja so, dass 4711 von der Familie Mühlens 100 Jahre später gegründet wurde als unsere Firma. Und die waren zu der Zeit aber auch nur einer von über 1200 Nachahmerfirmen. Also es gab 1200 Firmen, die unter dem Namen Farina damals Kölnisch Wasser vertrieben haben. Dabei wurde der Name eben kopiert, der Inhalt wurde nie kopiert, aber nachgemacht. Und aus diesem Rechtsstreit, genau, Eau de Cologne. Genau, aus diesem Rechtsstreit ist dann entstanden, dass wir heute die Original Eau de Cologne nur in Köln herstellen dürfen. Das ist der Grund, warum 4711 auch original draufschreiben darf, ähnlich wie bei Champagner. Also das ist ein Herkunftsbegriff.
Ja.
Oder Kölsch, genau. Und der Wilhelm Mühlens hat dann unter Farina das vertrieben. Dann gab es einen ewig langen Rechtsstreit über Namensrechte. Man muss sich vorstellen, im 18. Jahrhundert, es gab keine Marken. Also, weil es gab keine Markenprodukte. Du kauftest Wein aus Frankreich, Käse aus Italien, aber du hattest eben diese industrielle Produktion nicht und dadurch das Problem der Marken nicht. Und Farina, also meine Familie, waren dann eben die Ersten, die sich eingesetzt haben und gesagt haben, wir brauchen hier
Markenrechte,
damit wir unser Produkt und ja auch unseren Kunden im Endeffekt schützen können, dass er weiß, wenn ich ein Produkt kaufen möchte, ich kriege auch genau dieses Produkt. Und aus diesem Streit mit unter anderem der Firma heute 4711 ist dann eben auch unterm Code Civil, damals waren wir ja hier französisch besetzt, das erste deutsche Markenrecht entstanden. Okay. Also manchmal treffe ich Anwälte, die kriegen dann ganz große Augen, wenn sie sagen, ah, darüber habe ich meine Facharbeit geschrieben oder meine Doktorarbeit. Und dann
wirst du nicht mehr los.
ging es so weit, dass die Familie Mühlen sogar einen Farina, das ist in Italien kein so schrecklich seltener Name, so ein bisschen das Schmitz aus Köln, aus Italien adoptiert hat, um über die Adoption die Namensrechte zu halten. Genau, also
ein riesen Grundstück im Hahnwald.
Genau, ein riesen Streit. Die haben dann aber letztendlich das verloren und dann die Firma in 4711 umbenannt. Also Die heißt nicht seit 200 Jahren 4711.
Aber jetzt reicht es langsam. Genau. Wir haben jetzt genug über diese
Hausnummer gesprochen.
Nee, aber das ist so zum Hintergrund.
Durchaus interessant, aber viel interessanter heute bist du.
Genau.
Und deswegen frage ich dich, wenn du einfach nur einkaufen gehen willst, wie oft passiert es dir, dass du auf einmal doch irgendwelche Gerüche analysierst? Oder passiert es nicht? Oder gehst zum Bäcker und sagst, ach ja, lecker.
Doch, den ganzen Tag passiert mir das, leider.
Hab ich mir fast gedacht.
Und die kannst du auch alle zuordnen? Oft?
Oft kann ich das zuordnen. Aber das ist in Köln auch ein...
Wonach rieche ich?
Ein sehr, sehr gut. Nach junger, reicher Mann. Genau, aber das ist in Köln natürlich ein Fluch und ein Segen zugleich.
Ja, ne? Aber obwohl ich nicht weiß, ob es in Düsseldorf nicht noch schlimmer ist.
Ja, das stimmt.
Jetzt hast du eben gesagt, oder wir haben eben ja gemeinsam im Grunde genommen hergeleitet, dass es was ganz Tolles wäre, so individuelle Düfte zu haben. Und ich muss da tatsächlich nochmal reingrätschen, weil ich auch der Meinung bin, es gibt so viele Menschen, denen die Wert darauf legen, zu sagen, oh, ich will einen tollen Duft haben. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich gegen das Schienbein treten, aber... unter anderem so Menschen hier, Tom Ford Düfte oder sowas, die ja auch jetzt nicht gerade niedrigpreisig sind, weil sie eine besondere Exklusivität haben, stark Leder, stark Kirsche und so ein Zeugs. Die werden ja gekauft wie der Teufel. Ich nutze tatsächlich auch zwei solcher Düfte und letztens war ein Freund bei mir zu Hause und sagte zu mir, hey, du riechst nach Ombre, irgendwas hier.
Nomad. Von,
ja, genau, ja, Tom Ford. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber ich glaube, du hast recht. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, der sagt, der habe ich auch. Dachte ich, okay, ist doch nicht so exklusiv, wie es exklusiv ist und überhaupt nicht böse gemeint, denn der liebe Robi hört das auch hier. Aber das nimmt ja immer mehr, also ich hätte früher nie gedacht, wie du eben sagtest, Deutsche denken da vielleicht eher drüber nach. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, ach komm, da kaufe ich mir jetzt mal ein Parfum für 300 Euro. Aber das gibt's.
Die gibt's. Das ist halt der, so seit ein paar Jahren wirklich der absolute Trend. Gerade diese Nischendüfte. Aber natürlich, da stellt sich dann immer die Frage, wie lange ist etwas überhaupt noch Nische, wenn der Trend so groß ist, dass auf einmal alle diese Düfte...
Sauvage zum Beispiel.
Ja. Genau.
Sauvage hat ja jeder. Also,
genau so ist es.
Gefühlt jeder.
Und ich glaube, so kommen dann immer wieder auch neue und andere, die dann wieder keiner kennt. Und dadurch ist es ja mittlerweile auch fast ein bisschen schade, wie viel jedes Jahr rauskommt irgendwie für den Konsumenten. Mhm. Weil auf den Trend springst du auf und auf den... Ja.
Und wie viel dann im Regal stehen bleibt und am Ende verschrottet wird. Ne?
Also,
weil es nach 5 Jahren...
noch gesagt, irgendwie J-Lo, nicht J-Lo, oder irgendwer macht jetzt irgendwelche Duftlollis oder so ein Mist. Kim Kardashian, was ist das für ein Quatsch?
Das gibt es, glaube ich, in Amerika.
Ich habe nur gesehen, dass Lidl ein Croissant-Parfum
rausbringt.
Könnt ihr mal googeln. Bei uns war gestern großes Gelächter.
Super, aber da sage ich direkt lecker.
Ja, Croissant, genau, lecker.
Lecker Frühstück.
Weiß ich jetzt nicht, die bei Lidl da im Regal hängen, ob ich die so lecker finde, aber...
Ja, ich auch nicht.
Ja.
Bist du ein Mensch, der besonders wertschätzend ist gegenüber Handwerk, wo du gerade sagst, die Croissants, die bei Lidl im Regal hängen, was ich übrigens genauso sehe. Bist du ein Mensch, der besonders darauf Acht gibt und sagt, boah, jetzt gibt es hier in der Stadt noch zwei Traditionsbäckereien, da, das ist mein Komfort, das ist mein Luxus, dass ich auch das Handwerk würdige an der Stelle? Oder ist das...
Absolut. Also ich bin, ich gebe sehr gerne gutes Geld aus, um mir so Sachen zu gönnen und das aber auch zu unterstützen. Und ich finde, man nimmt auch einmal den Unterschied wahr. Also das ist ja genau das, was wir machen und also was unser Anspruch an uns selber ist und wo wir auch Kunden haben, die da den Unterschied eben auch wahrnehmen. Und das ist bei mir genauso. Also ich finde gute Küche, gute Konditoreien, aber es geht auch schon bei guten Lederwaren oder einem Einbauschrank los. Also wie viele Menschen haben noch einen Einbauschrank? Macht keiner, viel zu teuer. Aber ich denke mir, es ist wunderschön, wenn das alles perfekt da reinpasst.
Ja.
Und das hat jemand mit den Händen gemacht. Und ich finde, das spürt man auch in einem Raum, wie viel Arbeit da drin steckt. Genau.
So wie die Plätzchen bei der Porsche-Veranstaltung, die waren nämlich von Osterspei.
Ja.
Und dann habe ich lustigerweise danach so in diesem neumodischen Internet einen Film gesehen, wie die diese Printen und diese Dominosteine macht. Das ist unfassbar. Natürlich kosten die das 18-fache vom Lidl, aber schon geil. Also,
weil es aber keine Maschine gemacht hat.
Ja, absolut. Genau. Außerdem nehmen die Sülzer Honig. So nämlich.
Ja. So nämlich, genau.
Ja. Also. Ja, wie alles, was handmade ist, ne? Am Ende. Also natürlich wird man es immer weniger bezahlen können oder es wird immer teurer. Aber ich finde es auch geil. Also so Printen, um nochmal beim Lidl zu bleiben, ist jetzt nicht so meins.
Ja, also.
Und man schmeckt es auch in aller Deutlichkeit.
Man schmeckt es, ja genau. Und es gibt so tolle. Also wir sind ja direkt daneben der Konditorei. Eigel auch, kaufen wir auch immer gerne mal wieder,
Wahnsinn,
wenn einer Geburtstag hat.
Genau. Hier, ne? Wahnsinn.
Kuchen, leckere Baumkuchenspitzen jetzt zu Weihnachten haben wir die.
Ja, das ist nicht so meins.
Nee?
Nee. Aber wenn dein Job ein Duft wäre,
ja.
Was wäre er dann? Wie würdest du ihn kreieren? Das ist eine Scheißfrage, ne?
Ach,
ich glaube, das ist schwierig.
Wenn dein Job ein Duft wäre.
Sehr turbulent, auf jeden Fall. Sehr turbulent, aber auch sehr schön. Sagen wir mal...
Turbulent, weil kein Tag ist wie der andere.
Es ist wirklich kein Tag wie der andere, nein. Aber, mein Job riecht nach Eau de Cologne, es ist leider so. Das ist ja den ganzen Tag um mich rum.
Du hast wird ja auch dein Leben prägen.
Das ist mein...
Und
genau.
Hat dein Leben schon geprägt.
Aber ich sage auch nur leider, weil es immer so eine langweilige Antwort ist, aber ja. Das
ich glaube gar nicht leider, also ich finde das voll interessant.
Ja.
Du hast keine Geschwister, richtig?
Genau.
Das heißt, jetzt ist dein Name, wenn jetzt irgendwie ein Prinz kommen würde, aus Zamunda oder irgendwie,
aus dem
oder ein Graf sonst wie, wenn man sich vorstellen würde, ihr würdet heiraten und du möchtest ja natürlich diese Tradition des Namens weitermachen. Wie würde man sich da einigen?
Ich kenne die Regeln zu Doppelnamen nicht, aber...
Ich kenne sie.
Mein Name steht, also bleibt auf mir und steht auf meinen Kindern. So viel steht fest.
Finde ich auch gut.
Punkt.
Das ist auch
Punkt.
Ich, wenn für man alle, so eine, die das jetzt so eine hören. Familientradition hat, dann ist das ja auch völlig unumstritten.
Ja,
also wenn du jetzt gesagt hättest, ich lasse mich auf einen Doppelnamen ein oder der Prinz hat einen tollen Namen, dann nehme ich den Namen an, hätte ich gesagt. Hä?
Also ja, das wäre schon schade, nur weil es eine Frau jetzt ist, wenn es dann...
Der Prinz kann ja auch deinen Namen annehmen.
Der Prinz kann ja auch, genau. Oder wenn der Name schön genug ist, dann kann man sich ja vielleicht auf einen Doppelnamen einigen. Aber
dann,
wir werden sehen.
Die sind oft lang,
hoffen,
dann Doppelnamen.
Irgendwann werden wir es ja vielleicht miterleben. Und dann sehen wir uns wieder und sprechen darüber.
Genau.
Ja, wir kommen langsam auch zum Ende.
Ja, wir sind kurz vor der Autobahn, wollte
genau,
Alex wieder sagen.
Hier wird es dann wieder laut und dann kann uns wieder keiner mehr verstehen.
Aber das ist egal, wenn es interessant ist.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wie ist denn, ich muss noch eine Sache fragen, definitiv. Jetzt hast du gesagt, du hast das Unternehmen ein bisschen verjüngt. hier so ein Flakons bisschen? Und Designs. Ja, ich habe es vorsichtig formuliert, weil
hallo, Head man, of Innovation.
Ja, aber ich glaube, man kann auch nicht alles verjüngen, weil es ist ja eine gewisse Tradition, die du dann erhalten musst. Und es gibt ja auch bestimmt mit Sicherheit eine Käuferschicht, die aktuell die Käuferschicht ist, die den meisten Umsatz macht. Und das sind nicht die Influencer und TikToker und Instagrammer. Und um es dann zu verjüngen, ist das ja ein schmales Brett, weil du musst ja vorsichtig agieren, um nicht deine Hauptkäuferschicht komplett zu verlieren und den neuen Markt so ein bisschen zu erschließen. Gibt es da schon Feedback? Sagst du, das hat sich so gelohnt? Gibt es jetzt mehr junge Kunden, die ins Haus Farina kommen? Oder
genau,
wie ist das?
Also wir haben deutlich mehr junge Kunden, wobei wir bei den Touristen auch schon vorher viele junge Kunden hatten, die halt, also ich sag mal, die Asiaten, die nach Europa reisen, da sind auch viele zwischen 25 und 45, so würde ich sagen. Aber natürlich auch ältere. Zu den älteren Kunden in Deutschland ist es auch so, oder generell, auch die kann man ja für ihre Zielgruppe entsprechend besser ansprechen. Also wir machen zum Beispiel, haben wir auch angefangen mit einem Newsletter, wo ich direkt gesagt habe, der wird auf gar keinen Fall marketingmäßig gestaltet, weil das kommt gar nicht an, wenn ich jetzt sage, hier Sonderrabatt zu Ostern oder zu Karneval. Aber da erzählen wir eben Geschichten aus unserem Hause. So. Und holen die Leute dann immer wieder ab. So letztens war Napoleon vor 200 Jahren bei uns im Haus. Dann haben wir eine Geschichte erzählt, wie er mit seiner Frau Marie-Louise bei uns im Laden war. Und die hat nämlich dann damals schon, gab es gutes Zuckergebäck in Köln, hat nicht nur 60 Flaschen Eau de Cologne mitgenommen, sondern da ist bei uns aus dem Laden einer rübergelaufen und hat 32 Kilogramm Zuckergebäck für sie besorgt. Das war so der Kundenservice, den wir da hatten. Und so haben wir ganz viele kleine, schöne Geschichten und Anekdoten, die wir eben in diesem Newsletter in einer geringen Frequenz die Leute bespielen. Endkunden. Genau, ja. Weil du willst auch, also das ist nicht unser Stil, jetzt Leuten 3 E-Mails am Tag zu schicken.
Passt auch nicht, finde ich.
Und das generiert aber auch immer doch mehr Umsatz, als man dann denkt, weil wir haben das eigentlich eher so als wirklich erzählerische Sache gesehen und dann catcht das die Leute aber. Und ich glaube, würde ich jetzt einen total Marketing, so einen klassischen Agentur-Newsletter rausschicken, würde ich wahrscheinlich Beschwerde-E-Mails kriegen, warum ich die E-Mail missbraucht hätte.
Ja, genau. So ist es. Jetzt hast du gerade von großen Einkaufsmengen erzählt. Wir haben ja eben gesagt, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Da fällt es mir auch gerade wieder ein. Napoleon hat am Tag
2 Flaschen
gebraucht. So, ja. Damals hat so eine Flasche so viel gekostet, wie das, was ein Beamter zu der Zeit im halben Jahr verdient hat.
Genau so ist es.
Also das heißt, er hat am Tag ein Jahresgehalt eines Beamten an die Familie Farina gezahlt, damit er sich mit Wasser aus Köln umhüllen kann, mit Duftstoffen.
Genau so ist es.
Wie ist das denn damals
wie
alles da?
Wie steht das im Verhältnis? Genau. Es gibt
immer reiche Leute.
Es gibt immer reiche Leute.
Alte Leute.
Zum Flugzeugträger ist alles
Das stimmt schon, gut. Aber das ist ja schon crazy.
Es ist crazy, aber man muss sich auch vorstellen, vor 300 Jahren war es natürlich auch crazy, mal eben aus Gras Duftöle zu holen, aus der Provence Duftöle zu holen. Aus Süditalien, da waren die ja 3 Wochen unterwegs,
naja, klar.
Bis das Orangenöl uns mal erreicht hat. Dementsprechend,
anschließend wird das umgefüllt und geht wieder zurück mit der Kutsche zu Napoleon.
Ja, genau, und anschließend geht es dann wieder zu Napoleon zurück. Und dementsprechend, erklärte
waren
sich
die
dann
Preise
so,
klar.
Die Bepreisung. Das ist natürlich heute alles viel einfacher, dieselbe Qualität zu erreichen. Wobei es gerade wieder schwieriger wird. Auch gerade was Glas und so angeht. Das ist ein Drama in Europa eigentlich noch, bezahlbares Glas zu finden. Wir haben, unser Glas kommt aus Italien und der Normandie, aber da blutet man auch für. Also das ist so zum Verständnis, weil das auch zum Thema Handwerk, die Leute müssen auch verstehen, also entweder du schraubst am Preis oder du schraubst an der Qualität. Genau. Und wenn du dich eben entscheidest, nicht an der Qualität zu schrauben, dann geht der Preis nach oben. Das ist einfach die Realität.
Und wird auch die nächsten 30 Jahre so sein.
Das wird auch die nächsten 30 Jahre so sein. Und das ist, ich glaube aber, dass wir da so vom Kundenstamm generell auch so sind, dass die Leute Verständnis dafür haben, weil sie sehen, was für eine Qualität das hat.
Genau, weil ihr eben dafür euch stark macht, gute Qualität einzukaufen,
genau.
Gute Duftstoffe.
Ja, Duftstoffe, genau.
Ja. Und am Ende auch Glas und Spraykopf und was auch immer alles dazugehört, Verpackung. Aber mischen, also deine Exkursion, wie nennt man das? Experimentiererei findet auch in Köln im Haupthaus statt. Also
genau.
Das ist alles Eau de Cologne.
Alles bei uns Eau de Cologne.
Wie schön, ne?
Und jetzt sind wir schon
voll
am
die
Ende.
Schöne
und du bist das erste Mal um den Deck schon dabei gegangen.
Ja, ich freue mich, das war herrlich.
Und dass es hier so nah von zu Hause ist.
Das stimmt.
Das ist gut. Dann sage ich jetzt mal, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch und dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Düfte.
Ne? Ja, sehr schön.
Ich hoffe,
schön.
Ihr da draußen schnuppert heute auch mal etwas bewusster an eurem Partner
okay. Oder Nachbarn.
Oder kommt mal ins Farinerhaus.
Man kann ja auch ein gutes Idee. Parfum,
man,
wenn man
also
im Büro
auf jeden Fall.
Jemand riecht, der nicht gut riecht, kann man ja auch mal ein Parfum zu schenken, anstatt Schrottwichteln. Ne?
Genau, und Eau de Cologne funktioniert bei jedem.
Ist ja auch.
Das ist richtig.
Mega geil. Ich habe heute Morgen gedacht, Eau de Cologne, und habe mir diese Hose hier angezogen. Meine Frau nennt das mal Pennerhose, aber die wird auch in Köln genäht. Und dann habe ich gedacht, extra heute muss ich
voll Kölsch.
Kölsch sein.
Ja, sehr gut.
Richtig Kölsch sein.
Noch eine letzte Frage. Hast du schon mal jemandem gesagt, dass du seinen Geruch oder Parfüm herausfordernd findest?
Herausfordernd? Das habe ich so noch nicht verwendet, aber das werde ich mir merken. Das ist ein guter Spruch.
Ihr Duft ist heute herausfordernd.
Herausfordernd. Das ist eine sehr schöne Umschreibung für das, was man meint. Genau.
Ja, also vielen Dank.
Sonntag hier.
Das war super interessant und ich glaube, jeder, der jetzt bewusst am Gürzenich da vorbeigeht und vor eurem Haus steht, der ist jetzt mal ganz anders informiert und rennt natürlich sofort rein.
Und mal eingeladen, ne? Mal reinzugehen.
Mal zu schnuppern.
Ja. Genau. Und auf jeden Fall diesen Workshop zu machen. Wir werden den jetzt bald nach Karneval sofort angehen. Und ich freue mich schon auf mein neues Parfüm. Reicher, alter, dicker Mann. Oder wie auch immer.
Und ihr habt natürlich die Gelegenheit, bei Farinas auf der Homepage oder auch natürlich direkt im Haus einen Duft zu kaufen, den man ja in alsbald naher Zeit sicherlich gut verschenken kann.
Gar,
also
weil
wer
es
diese
noch
Woche
zwei
noch
bis
genau, also eine Woche vor Weihnachten sollte man bestellt haben. Das liegt nicht an uns, wir schicken am selben Tag raus, aber die DHL,
ja, die ist schwierig.
Da nicht so schnell.
Die ist sehr schwierig.
Kein Aktientipp.
Kein
Aktientipp. Also liebe Luise, vielen Dank, dass du uns begleitet hast an diesem jetzt schon fast wunderschönen Morgen und vor allem auch hell. Und ja, danke schön für deine wunderbare Information.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Vielen lieben Dank.
Bis dann.
Dir eine schöne Weihnachtszeit.
Ebenso.
Ja. Und den Prinzen.
Ja, das ist gut. Dem richtig Grüße aus.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute bei Kölsch, Klüngel und Kamelle. Folgt uns auch auf Social Media, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Bis bald. Sagen Alexander und Daniel aus der schönen Domstadt am Rhein.